lade euch ein, eure Abschrift des Wortes Gottes zu einzunehmen und mit mir Markus Kapitel 10 Kapitel 11 aufzuschlagen. Wir betrachten heute Morgen Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 25. Das ist der Bericht über einen unfruchtbaren Feigenbaum. Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 25. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er, Jesus, Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Betshaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Soweit die Lesung des heiligen, unfehlbaren und vollkommenen Wortes Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort gehört haben. Und wir bitten, dass du durch die Macht des Heiligen Geistes dieses Wort in unseren Herzen festigst und in unserem Denken und in unserem Leben. Herr, dass wir Verständnis haben und dass die Dinge, die uns dunkel sind, dass sie hell werden und verständlich und dass du uns dienen mögest und uns umänderst in das Bild deines Sohnes. Das bitten wir im Namen Jesu unseres Herrn. Amen. Letzte Woche begannen wir das Studium von Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Und wir lasen den Bericht von Markus, wie Jesus in den Triumphal in Jerusalem einzog, wo der Herr und seine Jünger aus Jericho kamen nach Jerusalem, wie er auch in Bethanien und Bethphage anhielt, und er seine Jünger sandte in eine der Dörfer, dass sie das Füllen eines Esels holen sollten. Und wir betrachteten, was es bedeutete, dass Jesus einen Esel ritt, was das über ihn offenbarte. Was es offenbarte über sein messianisches Königtum inmitten des Volkes Gottes. Das war ein demütiges Tier. Erinnert euch an die Beschreibung. Wir reden ja nicht einmal über einen großen Esel, sondern über ein kleines Füllen. Das vielleicht sogar comichaft ausgesehen hat, wie Jesus darauf saß. Und Jesus und seine Nachfolger kamen und sie riefen ihm Psalmen zu, Hosianna, Hosianna riefen sie, rette uns jetzt und nun. Sie sahen in Jesus ein Abbild der Erfüllung der Prophezeiung von Zacharia. Und nun kommen wir zu dem Abschnitt von heute Morgen. Es ist Montagmorgen, der nächste Tag. Der triumphale Einzug hat am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, stattgefunden. Der zweite Tag nun ist der Montag. Jesus war bereits im Tempel und ist auch den Berg in Jerusalem hinaufgestiegen und nun geht er zurück. Er ist zurückgegangen nach Bethanien, um wahrscheinlich bei Maria, Martha und Lazarus die Nacht zu verbringen. Und als wir letztes Mal die Schrift betrachten, sahen wir, wie Jesus ein Abbild des freundlichen Lammes ist, das demütige, milde Lamm, der ritt auf einem Eselsfüllen, der König, der in die Stadt einritt, um zu herrschen durch das Vergießen seines Blutes. Und heute sehen wir Jesus als den gerechten Löwen des Stammes Juda. Drei Dinge möchte ich mit euch wieder betrachten an diesem Morgen. Wenn du Notizen machst, dann kannst du jetzt aufpassen. Das erste ist der Fluch, das Verfluchen. Das ist bis Vers 13. Die Verfluchung des Feigenbaums. Das zweite, die Reinigung. Die Reinigung des Tempels. Die Verse 15 bis 19. Und das dritte, der bedeutsame Unterricht. Das Verfluchen, die Reinigung und die behutsame Unterweisung. Das erste, die Verfluchung, die Verse 12 bis 14. Wenn du ein Student der Bibel bist, worauf ich hoffe, wirst du denken, das ist ein sehr umstrittener Abschnitt. Es kommt auf die Übersetzung an, aber wahrscheinlich hast du eine Fußnote in deiner Bibel, wo steht, dass manche Abschnitte nicht in allen Übersetzungen sind, weil es Variationen gibt. Aber das Detail von Vers 26, das ist debattiert und umstritten, ob Vers 26 zum Text gehört. Der Inhalt ist nicht umstritten, aber ob Jesus das hier an dieser Stelle sagt. Manche sagen, Jesus verflucht hier einen Baum und das macht keinen Sinn, dass er dann plötzlich so etwas sagt. Das passt nicht zu seiner Personalität. Dass Jesus einen Baum verflucht, passt gar nicht zu dem Jesus, der davor noch so demütig den Esel geritten hat. Das ist eine ganz komische Situation und andere Kommentatoren sagen, aus moderner Sicht, warum würde er einen Baum verfluchen? Und manche Leute, die sehr auf Umweltschutz aus sind, verleugnen dann sogar, dass dieser Abschnitt überhaupt in der Bibel sein sollte. Und es geht ihnen hier nicht um Textvarianten, sondern es geht um ihre eigene Ansicht von dem, wer Jesus ist und was er sagen würde und was er nicht sagen würde. Und es geht für diese Kommentatoren um ihre eigene Sicht von Jesus. Die sagen, es kann nicht sein, dass Jesus so handelt. So was Verrücktes, einen Baum zu verfluchen. Aber Freunde, ich möchte euch ermutigen, dass wenn Sie diese Abschnitt der Schrift lesen, dann sehen Sie Jesus durch eine verzerrte Brille. Sie schauen nicht tiefer in den gesamtbiblischen Kontext, in dem dieser Abschnitt steht. Sie isolieren diese Verse 12 bis 14 und lesen es einfach nur als eine ganz unverbundene, schräge, verrückte Handlung, die nichts mit dem Rest zu tun hat. Aber ich möchte diesen Abschnitt heute Morgen in einer sehr behutsameren Weise betrachten, die jetzt nicht oberflächlich ist, sondern die die gesamte Schrift auch mit einbezieht. Das Zeugnis des Alten Testaments Auch die Bedeutung des Feigenbaums an sich, auch im Besonderen diesen Feigenbaum, der hier auf dem Abhang vor Jerusalem steht. Auch in Bezug auf die Offenbarung Christi, auch seine Ämter als Prophet, Priester und König. So betrachten wir jetzt zuerst Vers 12. Als Jesus von Bethanien hinaufstieg mit seinen Jüngern, geht er ja nach Jerusalem und es heißt in Vers 12, dass er Hunger hatte. Und lasst uns mal hier ein kurzer Kommentar über Jesus hier noch. Jesus ist ja voller Göttlichkeit und dann denkt man vielleicht, oh, Jesus hatte Hunger, das ist ja komisch. Aber er war völlig Mensch, so wie du und ich. Und er hat sich auch über ein gutes Essen gefreut. Und hat auch hier sich auf Feigen gefreut. Vielleicht war es auch Frühstückszeit. Und wie sie sich nun der Stadt nähern. Und Jesus bekommt Hunger, dann sieht er sich um und sieht einen Feigenbaum. Wenn ihr etwas über Feigenbäume wisst, dann ist es leicht, sie zu identifizieren. Sie sind leicht zu identifizieren, es braucht kein großes Wissen, sie haben große Blätter. Ein Feigenbaum hat ein... Sie sind auf jeden Fall leicht zu erkennen, haben einzigartige Merkmale. Und es ist auch wichtig, es ist etwa Mai, also etwa zwischen Mai und April. Es ist in der Zeit des Passafestes, zwischen März und April. Und es heißt ja im Text sogar, es ist nicht die Zeit der Feigen. Und wenn wir jetzt uns umherblicken, in Deutschland ist es gerade auch nicht die Feigensaison. Es gibt auch nicht viele Früchte an den Bäumen anderer Art. So macht das also Sinn. Die Aufmerksamkeit, die Markus hier zeigt, wird bestimmt auch Jesus gehabt haben. Es geht hier um mehr als nur vor Augen ist, wie Jesus auf dem Feigenbaum sich nähert. Jesus ist kein Dummkopf. Er geht nicht in einer kalten Jahreszeit zu einem Feigenbaum und erwartet, dass da Früchte sind. Sondern Jesus stellt hier ein Gleichnis dar, ganz bewusst. Und es ist eine Gelegenheit, die Jesus hier nutzt, um seine Jünger zu belehren. Er möchte, dass sie eine wichtigere, tiefere Wahrheit begreifen. Und so fährt der Text fort, uns zu erklären, dass er zum Baum kommt und er sieht wohl, dass der Baum Blätter hatte. Und doch war da keine Frucht. Und Jesus spricht in Vers 14 einen Fluch aus. Er sagt, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und ihr denkt vielleicht, was geht denn hier vor sich? Pastor, du hast mir gesagt, er weiß, dass hier nicht die Zeit der Feigen ist. Und doch passiert das da hier. Es wird gesagt, dass er sehr hungrig war. In seiner Menschlichkeit. Und das Evangelium lügt ja nicht. Vielleicht hat sein Magen geknurrt. Baum, der keine Frucht bringen würde, bis zum späten Sommer. Wahrscheinlich würde dieser Baum erst im Juli oder September Frucht tragen, je nach Jahreszeit und Wetter. Aber ich möchte euch sagen, Freunde, dass wie auch im früheren Teil des Kapitels macht Jesus hier Gebrauch von einer Gelegenheit, um geistliche Wahrheiten zu offenbaren. Das ist eine sichtbare Lektion, ein sichtbares Gleichnis, wenn du so willst. Jesus lehrt hier über den geistlichen Zustand des Volkes Israel. Im Alten Testament ist der Feigenbaum ein Symbol, und zwar ein Symbol wie auch andere Bäume, der Olivenbaum zum Beispiel, auch zum Beispiel der Weinstock. Und in jedem Fall sind diese drei Bilder, Olivenbaum, Weinstock und Feigenbaum, sind eine Beschreibung oder eine Abbildung des Volkes Israel, nämlich der geistlichen Verfassung dieses Volkes. Was geht denn im Alten Testament davor? Der Feigenbaum wird vor allem von Jesaja und Hosea verwendet. Ein Bild über den Zustand, den geistlichen Zustand Israels und Jerusalem und den Juden im Besonderen. Und im Kontext, den Jesus, wo Jesus hier zur Stadt hinaufgeht, sieht er diesen Baum voller grüner Blätter. Er hat den Anschein von Leben, den Anschein von Fruchtbarkeit, aber näher betrachtet ist dieser Baum völlig leer. Er hat keine Früchte, kein Leben. Was lehrt Jesus hier also? Jesus nutzt den Baum, den Feigenbaum, als eine symbolische Abbildung des geistlichen Zustandes des Volkes Israel. Alles, was sie haben, all die äußeren Schönheiten, all der Anschein von Lebendigkeit und lebhafter Religion, das in der näheren Beziehung und Betrachtung, dass man sieht, in ihrem religiösen System ist einfach kein Leben vorhanden. Es gibt keine süßen geistlichen Früchte unter ihnen. Sie mangeln des Lebens vor Gott. Es ist leer, es gibt keine Buße und keine Ernsthaftigkeit im Gebet. Die Israeliten sind eines Herzens beraubt, das für die Verlorenen schlägt. Vielleicht sagst du jetzt, Pastor, ich möchte, dass die Bibel sehr deutlich sein und die Bibel ist hier nicht so klar, wie du es jetzt sagst. Wie kannst du das hier sehen? Wenn wir weitergehen, möchte ich euch hinweisen und klar machen, wenn ihr es sehen könnt, in dem behutsamen Lehren, in der behutsamen Lektion, die Jesus im Nachhinein seinen Jüngern gibt. Aber ich möchte euch zuvor jetzt erst noch sagen, Jesus sieht diesen Baum. Und ich möchte euch nahelegen, denn Jesus macht das ja vor seinen Jüngern. Sie hören wörtlich seine Verfluchung des Baumes. Der Baum sieht aus, als wäre er lebendig, aber er hat keine Frucht. Und was ist der Fluch? Es ist ganz einfach. Jesus sagt, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Die Menschen würden nicht mehr zu diesem Baum gehen können, um Frucht zu bekommen. Die Leute in Israel haben kein geistliches Leben mehr. Und was ist das große Bild hier? Es ist eine Abbildung des Volkes Israel. Und im Kontext können wir vielleicht auch sehen, dass hier eine Lehre ist, die auch für die Gemeinde heute wertvoll ist. Auch in Stuttgart hier. Denn das hier ist die Darstellung eines altertümlichen Volks mit einer äußerlichen Religion, aber keine Geistlichkeit. Sie haben den Anschein von Gottseligkeit, aber in ihrem Kern haben sie kein Herz dafür. Und so waren sie verflucht von Gott, weil sie nur einen Anschein von Religion hatten. Und dann können wir diese Warnung nehmen für uns und darauf achten, und uns dafür fürchten, dass unser Leben nicht mehr sei als nur religiöser Schein. Und heute Morgen möchte ich euch die Frage stellen, sind wir hier einfach nur aus kaltem Gehorsam oder weil ich wirklich Gott treffen will, weil ich wirklich Gott hören will? Will ich mich Gott hingeben, dass ich auch geistliche Frucht trage, Frucht der Buße, Frucht des Wachstums? Bin ich deswegen hier? Ich ermutige dich heute Morgen, diesen einfachen Bericht des verfluchten Feigenbaums zu hören und dich selber zu prüfen und dich erneut auch dem Herrn zu verschreiben und dich ihm anzubefehlen, dass deine Religion und dein Glaube echt sei. Im zweiten sehen wir hier die Verse 15 bis 19, die Reinigung des Tempels. Das Markus-Evangelium lädt uns ein, mit Jesus hier mitzugehen, als er in die Stadt Jerusalem geht, nach dieser Begebenheit mit dem Feigenbaum. Er geht zum Tempelbezirk. Er kommt aus nordöstlicher Seite von der Stadt. Er geht südlich hoch in die Stadt. Wahrscheinlich geht er durch das wunderschöne Damaskustor, durch das Schaftor in den Tempelkomplex hinein. Wir wissen es nicht, aber Jesus ist im Tempel, am Schluss jedenfalls. Und wenn du die Bibel betrachtest, dann bist du vielleicht mit der Geschichte des Jerusalemer Tempels vertraut. Der erste Tempel ist vom großen König Salomon gebaut worden, der Sohn Davids. Im Jahr 975 vor Christus wurde er beendet. Dieser erste Tempel, der hat die Stiftshütte ersetzt. Aber dieser erste Tempel ist dann von den Babyloniern unter Nebukadnezar zerstört worden, als Jerusalem eingenommen wurde und als sie in das Exil und in die Sklaverei geführt wurden. Aber es gab einen zweiten Tempel. Die Leute, die unseren Abendgottesdienst besuchen, waren wahrscheinlich auch in den Büchern von Esra und Nehemia. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass der Tempel wiedergebaut wurde unter der Herrschaft Zerubabels. Und der Tempel ist oft genannt, bezeichnet als der Tempel Zerubabels. Der zweite Tempel der zweite Tempel gebaut war, haben geweint, denn er war nicht mehr so herrlich wie der erste Tempel. Der erste Tempel war herrlicher. Und ihr erinnert euch im Bericht des Buches Nehemia, dass die Stadtmauer auch erbaut wurde, damit die Leute auch anbeten können, auch ohne Sorge und Furcht vor den umliegenden Völkern. Aber hier, in dem Text, wo Jesus sich bewegt, haben wir den dritten Tempel. Und ich möchte sagen, wenn wir reden vom dritten Tempel, sagen wir nicht, dass der Tempel von Esra zerstört wurde, sondern zur Zeit des ersten Jahrhunderts wurde er einfach nicht mehr verwendet und ist zerfallen. Und wenn ihr wenn ihr bewandert seid mit der Geschichte der Römer, Griechen und Juden, gab es auch wurde der Tempel vernachlässigt. Und es gab hier einen dritten Tempel. Warum? Weil Herodes der Große, der vor Jesu Zeit gelebt hat, einer der Patriarchen des Hauses Herodes, der Jesus in ein paar Tagen in unserem Text begegnen wird. Dieser Herodes, der Große davor, der hat den Tempelkomplex vergrößert und bedeutsam erweitert. Vielleicht seid ihr mit der Klagemauer vertraut, die noch in Jerusalem steht. Ein Teil des Tempelkomplexes, der im Besonderen von Herodes gebaut wurde. Das war der Tempel in seiner Herrlichkeit in der Zeit Jesu. Das war gewaltig. Wenn du irgendwas von diesem Tempel wisst, ein Tempel hatte ja verschiedene Abschnitte. Und um euch eine Ahnung davon zu geben, die Amerikaner unter uns, der Vorhof der Heiden, der äußerste Hof, war 500 Yards und 425 Yards. Es war so groß wie ein amerikanisches Fußballfeld. Andere 400 irgendwas Meter und 200 irgendwas Meter. Auf jeden Fall sehr groß. War es sind 14 Hektar groß. Es hat einen Großteil der Stadt eingenommen, dieser Tempelkomplex. Der Vorhof der Heiden, wo Jesus auch die Tempelreinigung durchführt. Dann gab es den Hof der Frauen, da wo die Frauen Israels sich versammeln konnten und wo sie beten und anbeten konnten, soweit konnten die Frauen in Israel gehen. Und dann war der Vorhof Israels, wo die beschnittenen jüdischen Männer hineingehen konnten. Und dann, der nächste Abschnitt, ist das innere Heiligtum, der Tempel selbst. Und wie wir diesem Tempel uns nähern und Jesus in diesen Tempel hineingeht, dann sind wir hier in einem Festabschnitt. Wir sind beim Passafest hier, wo die ganzen Lämmer geopfert werden. Das ist die Woche, wo das weltweite Judentum, alle Juden, die alle im Exil aus verschiedenen Ländern kommen nach Jerusalem, um ein sühnendes Opfer darzubringen für ihre Sünden. Die Juden versammeln sich und sind dann in Jerusalem. Einige bringen Lämmer, einige nicht. Einige möchten ein Opfer kaufen und versuchen ein bisschen zu begreifen, was hier vor sich geht, als Jesus das tut. Was jemand anderes zitiert hat. Der Bericht von Josephus, was er 66 nach Christus berichtet, nämlich dass 2 Millionen Leute sich in Jerusalem versammelt haben. 2 Millionen, das ist größer als die Bevölkerung in Stuttgart, um einiges größer. Aber auch die Statistik, die von Historikern 255.000 Lämmer sind geopfert worden in dieser Festzeit in 66 nach Christus. Aber dann gibt's noch mehr Details. Als man sich dem Tempel näherte, gab es einen Fluss von Blut, der in den Kanälen hinabfloss. Ein Kanal, der dafür gebaut wurde. Und dann ist das ins Kidron-Tal hineingeflossen. Ein Strom von Blut. Ich weiß nicht, ob ihr jemals zu einem Opfertempel gegangen seid. Vielleicht in Asien oder irgendwo. Habt ihr vielleicht Ähnliches gesehen? Könnt ihr euch das Geräusch vorstellen? Das Geräusch dieser Jahreszeit, die ganzen Menschenmassen? Der Geruch? Wenn ihr euch der Stadt nähert, auch wenn ihr spät kommt vielleicht und das Opfer sucht. Es ist bedeutsam, das zu sehen. Es ist ein gewaltiger Anblick. Es vergisst man nicht so schnell. Seht ihr, einige Leute, die sich der Stadt genähert haben, haben ihre Lämmer mit sich geführt. Es war vielleicht lustig für manche Familien, haben vielleicht das Lamm dann aufgezogen als Familie und haben es genau für diesen Zweck bereitet und großgezüchtet. Und die Kinder sind vielleicht haben die Kinder Freude dran, das Lamm zu führen. Andere kommen vielleicht von weit her und bringen nicht das Lamm, sondern planen, das Lamm in Jerusalem zu kaufen. Und so kommen wir wieder zurück zum Kontext, was Jesus hier macht. Im Hof des Tempels, im Hof der Heiden. Seht ihr, da war der Verkauf. Es war wie ein Bazar. Wie so ein Kaufhaus für religiöse Zwecke. 200 Lämmer aufgereiht. Vielleicht da günstiger, vielleicht da teurer. Vielleicht gibt's hier auch ein Lamm, das ist jetzt nicht so perfekt, aber es reicht immer noch gut genug für ein Opfer. Und wenn nun die Pilger hineinkommen, dann schauen sie sich da vielleicht um, welches dieser Lämmer kann für sie als Opfer dienen. Und manche denken vielleicht auch, die haben Hunger und wollen sich dann noch was zu essen kaufen. Und vielleicht gibt es das dann auch noch als Angebot. Und so haben die ganzen Händler, die sich dann dort aufgestellt haben, die Möglichkeit gesehen, Profit zu machen. Wenn du die Bibel betrachtest aber und Exodus, also 2. Mose 30, Vers 11, sollten alle wenn die Männer über 20 zum Fest kommen, sollen sie einen bestimmten Betrag zahlen für das Opfer. Und dafür gab es dann die Geldwechsler in Jerusalem. Und das war nicht einfach nur ein Geldwechseldienst, den ihr als Amerikaner hier im Raum bestimmt sehr gut kennt. Nicht alle Umtauschraten sind wirklich vorteilhaft. Manches ist nicht so gut. Aber was passiert hier im Tempel? In der altertümlichen Welt war Rom die regierende Macht und es gab eine Währung und die römische Währung, da war das Bild der heidnischen Kaiser drauf, da war Caesar Augustus abgebildet, nicht nur ein König, sondern nicht nur ein Objekt der Ehre, sondern es war ein Götzenbild, weil dem Kaiser Göttlichkeit zugesprochen wurde. Und diese Münzen, die dann zum Tempel, die zur Steuer dienten, wurden im Tempel dann umgetauscht gegen Schekel, gegen die Währung der Juden. Das passiert hier. Sie sind gebunden an 2. Mose 30, Vers 11, dass jeder ein Lösegeld zahlen muss für seine Seele. Und die Geldwechsler. Und es gab aber dann das Problem, dass natürlich die Geldwechsler diese Gelegenheit auch genutzt haben, um das Volk zu berauben. Und das ist verdorben. Wir sehen, wie Jesus hier im Text in den Tempel hineingeht und das Zeugnis des Markus-Evangeliums in Vers 15, er begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Denkt ihr vielleicht, warum hat Markus die Peitsche nicht erwähnt? Aber wahrscheinlich hat Jesus das nochmal woanders gemacht, weil Johannes erwähnt ja eine Peitsche und Johannes berichtet wahrscheinlich eine andere Begebenheit, eine frühere Begebenheit. Jesus, der in seinem Zorn gerecht ist, geht hier gegen diese Leute vor, die Profit schlugen aus dem Geschäft mit den Pilgern. Und wenn ihr Markus lest, dann gibt es hier noch was anderes, was hier steht bei Markus. Nämlich, dass es auch Nahrung verkauft wird. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie groß der Tempel ist, aber wenn Leute in der Stadt Jerusalem waren, dann sind sie Markus bezeugt hier, dass Leute hier durch den äußeren Vorhof des Tempels und hatten gar keine Wahrnehmung von dem, was eigentlich dem Tempel gebührt, was hier eigentlich vor sich geht, was hier eigentlich an Ernsthaftigkeit geboten ist. Sie gingen einfach durch, die Leute, und kümmerten sich um ihre eigenen Geschäfte und Besorgungen. Und niemand ist ernsthaft und niemand besorgt sich für den Tempel selbst, wie der Tempel eigentlich gedacht war, nämlich als Tempel, an dem Gott, der wahre Gott, angebetet wird. Und Jesus war hier wütend. Und das Lamm wirft hier den Mantel des Löwen um. Und er setzt Dinge wieder in Ordnung an ihren Platz, in ihren Kontext. Jesus schmeißt hier nicht nur Tische um und jagt Leute hinaus, sondern Jesus lehrt, könnt ihr euch das vorstellen, das Bild. Jesus schmeißt einen Tisch um und predigt Jesaja 56,7 Bethaus sein. Es geht hier um den Vorhof der Heiden. Er sagt, dass es für all jene, die nicht Gottes Volk sind, dass sie kommen mögen, auf ihren Knien kommen mögen vor Gott, dass sie um Gnade bitten vor ihm. Und dass sie sehen, er ist gut und dass sie seine Gnade erkennen. Und dass sie seine Gnade erfahren mögen als Kinder. Und dass die fernstehen, zu Kindern Gottes werden mögen. Jesus sagt und ruft in seiner Lehre, ist nicht mein Haus ein Bethaus für alle Völker? Er spricht hier in das Gewissen der Leute, die nur um ihr eigenes Geld kreisen. Die Tempelreinigung geht hier vor sich, weil das Volk Gottes ihr Herz verloren. Sie hatten das Herz, nicht mehr den Herrn des Himmels anzubeten. Sie hatten den Anschein, die Blätter von Geistlichkeit, aber keine Früchte der wirklichen Geistlichkeit. Seht ihr das? Sie haben ihre Sorge für Gott verloren und auch die Sorge um Verlorene. Sie sorgten sich gar nicht mehr um die Heiden, sie sorgten sich nicht mehr um die Nationen. Die Juden haben sich einfach um ihr eigenes Geschäft gekümmert. Und Freunde, wir sind lange weg und weit weg vom ersten Jahrhundert und von der Stadt Jerusalem und dem Tempel, der Tempelanbetung. Wir sind nicht dazu aufgerufen, Opfer zu bringen, denn das eine Opfer ist durch das tadellose Lamm Jesus Christus bereits dargebracht worden. In Jesus wurde das vollkommene Opfer dargebracht, das alle anderen Opfer abgeschafft hat. Aber was ist dann hier für uns in diesem Text? Ich denke, das sollte Überführung sein, dass du und ich darauf Acht geben und vorsichtig sind bezüglich der Heiligkeit und der Ernsthaftigkeit des Aufrufs zur Anbetung Gottes, dass wir Acht geben auf das, was wir hier jeden Tag, jeden Sonntag tun, am Tag des Herrn. Das hier ist nichts Unbedeutendes. Die Türen sind hier nicht offen, einfach nur, damit Leute so durchlaufen können. Das hier ist kein oberflächliches Gespräch. Wir reden und handeln hier anders. Das ist ein Ort, wenn ich hier nicht rede, dann ist es hier ruhig. Das hier ist eine Zeit, wo die Verlorenen sich Gott nahen und wo die Kinder Gottes in der Gegenwart ihres Herrn sitzen. Hörst du seine Stimme? Und fühlst du seine Umarmung und siehst du das, den Schutz gegen die Angriffe der Welt? All das, was die Welt tut? Denn hier ist es anders. Wir sollten unsere Herzen und unsere Handlungen prüfen, all das, was wir im Gottesdienst tun, auf Ernsthaftigkeit, damit wir kein Volk sein, das nur den Anschein von Geistlichkeit haben, sondern dass wir wirklich auch Frucht sehen und haben. Und wenn wir den Abschnitt weiter betrachten, in Vers 20 bis 25, sehen wir, dass Jesus hier eine behutsame Lektion erteilt. Und er erteilt diese Lektion seinen Jüngern im Lichte dessen, was er zuvor getan hat. Wir sehen wieder, es ist der nächste Morgen. Jesus ist bereits hinausgegangen, ist wahrscheinlich zurückgegangen nach Bethanien, hat wahrscheinlich wieder über Nacht dort geblieben, bei Maria, Martha und Lazarus. Und dann heißt es hier, sie kamen am Morgen vorbei und sahen den gleichen Feigenbaum. Das war derselbe Weg. Und sie erkannten, dass er verdorrt war von den Wurzeln an. Und wir haben hier das Zeugnis von Petrus, der mal wieder der Sprecher der Jünger ist. Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass Jesus hier überrascht ist. Markus sagt ja, dass es Petrus ist, der redet. Markus erwähnt immer wieder, dass Petrus bestimmte Dinge sagt. Und wir haben im folgenden Vers die Reaktion Jesu auf die Worte seiner Jünger. Der seltsamste Feigenbaum für Umweltschützer heute. Was sagt Jesus hier auf diese Situation? Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Das klingt nach einer sehr unerwarteten und komischen Reaktion, oder? Jesus, der Baum ist verdorrt und er sagt, glaubt an Gott. Hä? Wie passt das zusammen? Hier ist eine Ausführung über gläubiges Gebet und über Vergebung, auch inmitten von glaubendem Gebet. Das scheint einfach nicht zusammenzupassen. Einige Kommentatoren sehen auf diesen Text und sagen, das macht keinen Sinn. Das ist bestimmt nicht der ursprüngliche Text, das ist bestimmt nicht von Jesus. warum sagt Jesus das? Und wieso sagt er nicht einfach, hey, ich habe euch ja gesagt, ich habe ihn verflucht. Was erwartet ihr? Aber Jesus redet nicht mal über den Baum, er redet über was anderes. Denkt früher in der Predigt, da sprachen wir über die Abbildung, die der Feigenbaum darstellt, vom geistlichen Zustand Israels. Und ich denke, Jesus geht hier im Besonderen auch auf dieses Bild ein. Es geht hier um zwei Dinge, die er erwähnt. Gläubiges Gebet und ernsthafte Vergebung. Und so kommen Dinge in den Blickwinkel. Im Kontext auch der gesamten Schrift, auch die Denkweise der Juden, der Jünger von Jesus. Diese zwei Dinge, zwei bedeutsame Lehren, dass der Mangel von geistlicher Frucht, das, was in den Herzen der religiösen Juden gefehlt hat, einmal das gläubige Gebet, und ich sage vielleicht, das klingt hier doch wie diese Theologie, die sagt, benenne es und hol es dir, dieses Wohlstandsevangelium. Ist es das, was Jesus hier lehrt, Wohlstandsevangelium? Bet drum und du kriegst es? Ich denke nicht, dass das der Fall ist, in keinster Weise. Wir sehen, dass diese Ermutigung eine ist, dass wir mit einem Herzen zu beten, das mit Gott gleichschlägt. Wir wissen nicht immer, wie Gottes Herz schlägt, aber wir haben die Schrift. Und du bist aufgerufen, ein Herz zu haben, das mit der Schrift übereinstimmt. Und das sich zu Gott ausstreckt. Und die Art, wie wir Gott antworten, ist mit einem Herzen, das dazu gelenkt wird, wie Gott zu empfinden. Es geht also nicht darum, dass wir einfach nur um irgendwas beten, so großes Haus, viel Geld und alles, was wir uns halt gerade wünschen und dann drum beten und das bekommen wir. Darum geht es hier überhaupt nicht, sondern es geht darum, sich Gott zu nahen. Was hier im Blick ist, der Vorhof der Heiden und die Tempelreinigung, diese Leute hatten keinen Ort, wo sie beten konnten. Das Haus des Gebets, die Israeliten dagegen hatten kein Herz, das dem Gebet zugeneigt war. Echtes Gebet bedeutet, zu Gott zu rufen, aber das ist in den Israeliten nicht passiert, weil sie eine formale Religion gelebt haben. Ja, es war unbequem, so eine weite Reise auf sich zu nehmen und diese Tiere zu kaufen und diese Opfer zu bringen. Ja, aber man muss dafür nicht im Geistlichen ernsthaft das glauben, was man tut. Man kann es einfach äußerlich tun. Und so hat die geistliche Frucht gefehlt. Das Gebet, das Gott vertraut und das sich um Gottes heiligen Charakter und seine Gerechtigkeit und Gnade und Barmherzigkeit dreht. Ein Gebet, das sich um Gott dreht. Das hat gefehlt. Und das ist diese behutsame Lektion, die Jesus hier erteilt. Das gläubige Gebet. Das Volk Israel hatten dieses gläubige Gebet nicht. Und so ruft Jesus seine Jünger dazu auf, gläubig zu beten. Und die andere behutsame Lektion ist die über ernsthafte Vergebung. Und wann immer du betend dastehst, vergebt, wenn auch ihr gegen jemand etwas habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Hört ihr das? Seht ihr das? Es ist einfach. Wenn ihr betet, wenn ihr euch Gott naht, dann seid vergebend. Lasst das einen bedeutsamen Teil eures Lebens sein, bevor ihr euch ihm naht. Denn so wie ihr Vergebung empfangen habt, so vergebt auch anderen. Das ist nicht sehr schwierig. Das ist vielleicht auch eine Auslegung des Verständnisses, das Jesus über das Herz der Menschen hat. Denn er sah, dass ja der Vorhof der Heiden voll war mit Kommerzialisierung, mit Verkaufen, und es ging gar nicht um die verlorenen Heiden, dass man sie erreiche, dass sie zu Gott sich nahen können. Die Leute sind geknechtet unter dem römischen Imperium. Und der Raum im Tempel, der eigentlich dazu gedacht war, dass die Verlorenen sich herzunahen sollten, dass die Heiden kommen sollten. Wem ist dieser Vorhof der Heiden nun gegeben worden? Der äußeren Religion und dem Verkauf, der Kommerzialisierung, anstatt der Vergebung. Und so braucht es Vergebung in den Herzen des Volkes Gottes. Diese zwei Früchte, die in der Geistlichkeit Israels gefehlt haben. Darum geht es Jesus hier. Und ich denke, wenn wir diesen Abschnitt hier, wenn wir etwas davon herausziehen wollen, dann sollte es der Aufruf sein, dein Herz zu prüfen bezüglich gläubigen Gebets und ernsthafter Vergebung. Nämlich, ob du äußere Religion lebst oder ob du innerlich wirklich glaubst. Stell dir selbst die Frage, bin ich wie dieser Feigenbaum? Bin ich wie ein verunreinigter Tempel? Bin ich fruchtbar? Ist mein Leben, ist meine Religion, mein christlicher Glaube, ist da irgendwie etwas wie ein Haus des Gebets und Ernsthaftigkeit? Jesus ruft seine Jünger hier auf, wenn ich sein bin, dann muss ich so sein. Wenn ich ein wahrer Christ bin und diese Segnungen bekommen habe, dann muss ich doch Segen. Den Segen Christi zu empfangen, ist das Gegenteil der Verfluchung. Und so möchte ich euch aufrufen, dein Verhalten als Kind Gottes zu prüfen. Auch in der Anbetung Gottes, im Gottesdienst und auch in dem, wie wir dem Wort des Sohnes Gottes begegnen. Ich möchte auch Christus dir heute anbieten, erneut. Der eine, der keine Sünde gekannt hat und für uns zur Sünde wurde, der, obwohl wir Feinde Gottes waren und seinen Zorn verdienten, dass er kam und unsere Niedrigkeit und unsere Sünde und den Zorn Gottes trug an unserer Stelle, damit wir mit Gott ins Reine kommen. Und wie nimmt eine Person das an? Indem sie an Jesus glaubt. Nicht mehr ist nötig. Und nichts mehr ist genug. Kennst du Christus? Oder wenn nicht, nimmst du ihn an? Wirst du ihn anbeten für diese herrliche Wahrheit, wenn du ihn kennst? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für die 66 Bücher der Bibel, die von deiner Gnade und Barmherzigkeit erzählen. Und wir bitten, dass du uns ein Volk sein lässt, das in Geist und in der Wahrheit wächst, dass wir dir wohlgefälligen Lobpreis darbringen, dass wir ein Volk sein, das nicht nur formell vor dir steht, sondern dass wir ein Volk sein, das im Glauben und in Ernsthaftigkeit kommen. Und dass wir dir danken, wir danken dir für die Gnade, die du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, deinem Sohn gemäß zu leben, der sich für uns selbst dahingegeben hat. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.